Guten Morgen, liebe Schwestern und Brüder. Auch ich möchte euch herzlich grüßen. Ich danke für die Einladung und bringe auch Grüße und Segenswünsche mit von unserer Gemeinde oben am Schettisberg von der Kreuzkirchengemeinde. Diese Woche habe ich auch euren neuen Pastor kennengelernt. So eine nette Begegnung. Die Pastoren und Mitarbeiter aus vielen Gemeinden in der Stadt waren diese Woche beieinander und er war auch da. Und so konnte er sich in dem Kreis gleich hineinfinden. Ich freue mich, dass ihr wieder einen Pastor habt. Die Schulferien sind zwar vorbei, aber mit dem Reisen ist es nicht zu Ende. Jetzt flattern schon wieder Reiseprospekte ins Haus. Auch mich haben sie wieder erreicht. Letzte Woche ein schöner, dicker Packen. Tolle Sachen, wo man überall hinreisen kann, wenn man das Geld und die Zeit hat und die Möglichkeit. Schöne Ziele in der Ferne, in der Nähe. Heute möchte ich euch ein Reiseprospekt besonderer Art zeigen. Er zeigt nicht nur, wo es hingehen kann, für uns persönlich, für ein paar schöne Tage, sondern er zeigt, wo es hingehen soll mit der ganzen Welt. Dieser Reiseprospekt, das ist der Hoffnung und Lebensstrom, der von Gott herkommt. Und wo er hinfließt, verwandelt er alles in ein Paradies. Hört auf die Vision des Propheten Hesekiel im Kapitel 47. Ich lese Vers 1 und dann ab 3. Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels, und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten. Und der Mann ging heraus nach Osten und hatte eine Messschnur in der Hand. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, da ging es mir bis an die Knöchel. Und er maß abermals 1000 Ellen und er ließ mich durch das Wasser gehen, da ging es mir bis an die Knie. Und er maß noch 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, da ging es mir bis an die Lenden. Da maß er noch 1000 Ellen, da war es ein Strom so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte, denn das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste und nicht gehen konnte. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, hast du das gesehen? Und er führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Und er sprach zu mir: Das hinaus ins östliche Gebiet und weiter hinab zum Tal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll diesen Wasser. Das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es werden an ihm die Fischer stehen. Von Engedi bis nach En-Eglayim wird man die Fischgarne aufspannen, denn es wird dort sehr viele Fische von aller Art geben, wie im großen Meer. Aber die Teiche und Lachen daneben werden nicht gesund werden, sondern man soll daraus Salz gewinnen. Und an dem Strom werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen, und ihre Blätter werden nicht verwelken, und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum, ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Amen. Lieben, ausgehend von 3 Leitfragen möchte ich dieses Bibelwort bedenken. Zum Ersten noch einmal, was zeigt dieser Reiseprospekt Gottes? Ich will den wunderbaren Bildern noch ein wenig nachgehen. Wenn man sie hört, das geht ja so schnell vorbei. Das Zweite. Was macht dieser Reiseprospekt mit uns? Wo kommt er uns nahe? Wo weckt er Lust? Und wo stellt sich vielleicht auch etwas quer? Und drittens, wohin will uns dieser Reiseprospekt Gottes führen? Zu was lädt er uns ein und zu was fordert er uns heraus? Also, fangen wir an. Was zeigt der Reiseprospekt? Es sind ganz herrliche Bilder. Bilder voller Leben. Da fließt alles über von Fruchtbarkeit, von Grün. Da gibt es Bäume entlang dem Fluss, schattige Wälder. Im Fluss tummeln sich die Fische aller Art. Die Fische haben es leicht. Sie fangen viel. Ganz anders wie die Fische am Bodensee. Erntezeit ist nicht nur ein- oder zweimal im Jahr. Jeden Monat wird geerntet. Ja, wo gibt es denn das? Und selbst der verfluchte Ort, der Ort, wo Sodom und Gomorra gestanden hat, das Tote Meer wird gesund. Und noch zwei Beobachtungen. Das Wasser, das da herausfließt und alles heil macht, das ist kein Tropfen auf den heißen Stein. Es versickert nicht, es schwillt an. Erst geht es nur bis zu den Knöcheln, dann bis zu den Knien, zu den Lenden und am Schluss kann man nur darin schwimmen. Gutes im Überfluss. Und all das Gute geht vom Tempel aus. Es fließt von ihm weg hinaus ins durstige Land. Bemerkt, im Heiligtum versickert nichts. Alles fließt hinaus. Nichts geht verloren, nichts wird zurückgehalten. Alles vom Lebensstrom kommt draußen bei den Menschen und im durstigen Land an. Ihr Lieben, das wäre doch was, wenn Kirche so wäre. Wenn sie dem Heil in keiner Weise im Wege stünde. Wenn es keinen Glaubwürdigkeitsverlust gäbe in keinen Eigenbedarf, keinen Missbrauch, wenn immer alles Heil der Welt, den Menschen zugute käme. Ihr Lieben, noch ganz berührt von diesen schönen Bildern, kommen bei mir aber auch störende Gedanken auf. Ist das nicht zu schön, um wahr zu sein, dass so etwas mal sein soll? Ja, und wer es genau nimmt, wer in den Atlas schaut, wer den Fluss in Auen sucht, der wird enttäuscht. Geografisch sieht es ganz anders aus. Was kommt denn östlich von Jerusalem? Ziemlich viel Wüste. Dürres, ödes Land, wo ein paar Schafe grasen und sonst nicht viel. Da kann man kaum leben. Und schließlich kommt die salzige Lauge vom Toten Meer, wo sowieso eigentlich nur Mineralien sind, aber nicht Lebensgrund. So ist es heute und so war es auch damals beim Propheten Hesekiel. Und wenn man die Zeit nimmt, in der Hesekiel geschrieben hat, dann stimmt das auch mit dem Tempel nicht so ganz. Da war der Tempel nicht groß und herrlich und schön, wie im Bericht. Er lag zerstört, in Schutt und Asche gelegt von den heidnischen Gegnern Israels. Nebukadnezar hatte Jerusalem eingenommen und die Oberschicht des Volkes in die babylonische Gefangenschaft geführt. Was uns also Hesekiel hier zeigt, ist kein Ort, wohin man ein Reiseticket lösen könnte. Es ist eine traumartige Vision. Es ist ein Bild von dem, was nicht ist, was aber sein soll, wenn Gott eingreift und die Lage ändert. Damit bin ich bei der zweiten Leitfrage. Was macht das mit uns, wenn sich Hoffnungsbilder und Realität so eindeutig widersprechen? Für viele damals war es Anlass, den Prospekt ab in den Papierkorb. Schöne Bilder, schöne Worte, aber nichts dran. Und ich denke, manchen geht es heute auch so. Und schaut euch doch um. Haben wir das Gefühl, dass wir auf ein Paradies zugehen? Es sind Negativmeldungen, die derzeit unsere Aufmerksamkeit erregen. Die Welt geht nicht Richtung Paradies, sondern eher ins Gegenteil. Zunehmende Verwüstung ist Realität. Unser Wald stirbt. Wir waren diese Woche im Schwarzwald und haben dort eine schöne Wanderung gemacht. Aber was auch als etwas Erschütterndes bei uns zurückblieb, wie viele Bäume krank sind, wie viel Holz schon geschlagen ist und wie viel noch an kranken Bäumen dasteht. Der Urwald am Amazonas wird gerodet, in Sibirien brennt es, der Sommer ist heißer denn je. Ja, Felder vertrocknen, Menschen müssen fliehen, einfach weil man ihren Lebensraum, weil er zerstört ist durch Flut, durch Sturm, durch Umweltzerstörung. Die Beziehungen zwischen den Menschen werden nicht gesünder. Auch nicht zwischen den Völkern. Das Misstrauen wächst. Sogar die Verbündeten werden ausspioniert. Egoismus und Nationalismus nehmen zu. Und das Maß an Aggressivität im Alltag ist erschreckend hoch. Und ihr Lieben, manchmal auch in unseren Reihen. Auch da kann man sehr verletzt werden. Was sollen da die Hoffnungsbilder des Propheten? Ich schaue sie mir gerne an. Sie tun mir gut. Ich merke, da kommt etwas auf mich zu, was ich mir sehnlich wünsche. Und das soll doch die biblische Hoffnung sein. Dass es nicht nur in diese Richtung geht, sondern dass am Ende dieses Bild steht. Und manches macht ja auch Mut. Manchmal meine ich, einen kleinen Anfang feststellen zu können von Dingen, die besser werden. Diese Woche war jetzt Klimaschutz in aller Munde. Und nicht nur falsch. Es ist toll, dass sich über 1 Million Menschen in Deutschland aufgemacht haben, ein Zeichen zu setzen, dass bereit sind, sich dafür verstärkt einzusetzen. Es ist sicher eine gute Bewegung. Auch in der Politik kommt manches an. Noch zu wenig, aber immerhin. Und ich merke, ihr Lieben, wie diese Bilder der Hoffnung, diese Bilder von Leben, Überfluss, diese Bilder von Heil, ja, wie die mich herausfordern. Was ist denn deine Hoffnung? Was ist eure Hoffnung? Oder haben wir am Ende gar keine? Hoffen wir nur darauf, dass es nicht ganz so schlimm wird? Und wenn wir keine wirkliche Hoffnung haben, wie steht es dann um unseren Glauben? Worauf richtet er sich? Was blendet er möglicherweise aus? Wir haben jetzt auch im Eingangsteil viele Lieder gesungen, wo es um das persönliche Heil geht. Und ich finde, das ist gut und richtig. Das ist wichtig, dass die Beziehung zu Gott in Ordnung kommt. Ohne das kann alles andere auch nicht geschehen. Aber ich frage mich auch, wie steht es um das andere Glaubensgut, um das Glaubensgut der Eschatologie? Wie steht es um das Glaubensgut, dass Gott auch mit dieser Welt und Schöpfung noch etwas vorhat, nicht nur mit dem einzelnen Menschen? Wie steht es darum, dass Gott ein Heil schaffen will, eine neue Welt und neue Menschheit? Oder denken wir, es geht nur alles unter im Feuer und im Gericht und wir können nur bitten, ja Herr, komm und mach es bald. Ihr Lieben, wie steht es mit unserer Liebe im Blick auf die bedrohten Schwestern und Brüder? Wie rührt es uns an, dass Geschöpfe leiden, dass die Kreatur zugrunde geht, dass der Artenschwund unglaublich groß ist? Macht uns der Schrei und der Schmerz der Kreatur gar nichts aus? Ja, ihr Lieben, was will uns der Reiseprospekt Gottes sagen? Das Erste, was mir auffällt, ist, dass Hesekiel und im Übrigen auch andere Teile der Bibel, lest mal Offenbarung 21 und 22, dass sie sehr schöne Bilder vom Ende haben. Hier der Tempelfluss, der alles heilt. In der Offenbarung die Gottesstadt, die vom Himmel kommt, wo alle im Frieden miteinander wohnen und Gott mittendrin. Da ist also eine Zukunft gemalt, wo kein Schmerz mehr sein wird, kein Leid mehr sein wird, kein Tod mehr sein wird, auch keine Umweltzerstörung. Wo auch die Welt hineingenommen ist in ein Heilshandeln Gottes. Ihr Lieben, ich weiß nun auch nicht genau, wie das gehen wird. Ich sage, ich rechne auch damit, dass Gott ein Gericht hält. Ich rechne auch damit, dass die Gottestrennung offenbart wird, dass das Negative zum Vorschein kommt. Aber ich rechne auch damit, dass die Liebe und der Rettungswillen Gottes größer ist als das und dass er all das noch einmal zu einem guten Ende bringt. So gut wie am Anfang, so gut auch am Ende. Und dass die Herrlichkeit Gottes darin besteht, dass er die Sünde, das Zerstörende aus der Welt schafft. Und ein Heil, das uns nur staunen lässt. Ihr Lieben, das ist die Hoffnung des Hesekiel, dass am Ende das Gute steht. Und davon ist er bewegt und berührt. Und ich frage mich, könnte das nicht auch der Impuls sein, den wir brauchen? Er lebt in einer Zeit, wie vorhin besprochen, babylonische Gefangenschaft. Was ist aus Babylon geworden? Da grasen heute ein paar Kamele. Das Volk Israel lebt immer noch. Was ist aus dem Tempel geworden? Er wurde aufgebaut, ist wieder zerstört, aber der Glaube lebt immer. Es gibt Phasen in der Weltgeschichte, aber eines bleibt: Gottes Zuwendung, Gottes Heil, das immer wieder neu eine Ausformung bekommt, dass man nur staunen kann. Ich glaube, dass die letzte Ausformung sein wird, dass alles zum Guten kommt. Und das andere, wenn wir sehen, dass Gott daraufhin die Geschichte lenkt, wenn wir sehen, dass Gott im Begriff ist, das Gute hervorzubringen, diese Welt und Schöpfung zu erlösen, dann glaube ich doch auch, dass er uns daran mitbeteiligen will. Dass er uns diese Bilder zeigt, dass wir uns davon ermutigen, motivieren lassen, selber zu tun, was wir Gott tun sehen. Die Schöpfung bewahren, das Gute leben, das Gute auf die, uns auf die Seite des Guten und des Lebens zu stellen und nicht das zu verfolgen, was Zerstörung bringt. Ja, ihr Lieben, dem sehe ich mich zunehmend verpflichtet und darauf will ich auch euch hinweisen. Ist das naiv? Wird nicht einfach alles untergehen im Gericht? Zwei Dinge möchte ich dem entgegenstellen. Erstens, jetzt bin ich kurz rausgekommen. Beim ersten war ich schon, dass die Dinge vergehen, aber Gott das Gute bewahrt. Dass er das Gute immer wieder zum Vorschein bringt. Das Zweite, wir haben im Eingang gehört von der Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen. Ihr kennt die Geschichte. Diese Begegnung hat sie völlig verändert. Sie hat alles Falsche abgelegt und ein neues Leben begonnen. Und so haben wir das doch auch erlebt, die Begegnung mit Jesus. Dass er uns die Augen öffnet für das, was falsch ist und dass er uns hilft, in neuer Weise zu leben. Der Römerbrief bringt das wunderbar zum Ausdruck. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und so kann sich erfüllen, was Jesus dann in Johannes 7 sagt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ihr Lieben, wir sollen die Kanäle sein, durch die Gottes heilvolles Wasser in die Welt fließt und Menschen und mit ihnen auch ein Stück Umwelt verändert. Denken wir nicht gering von uns. Denken wir nicht gering von Jesus. Er ist der Herr der Welt. Er will uns an seinem Erlösungswerk beteiligen. Und auch da im Gericht, ja, man kann sich da viel vorstellen. Mir wird immer mehr die wichtig. Er richtet die Dinge zurecht. Er bringt die Dinge zurecht zum Ziel, zum Guten. Durch ein Handeln, wo auch Gericht geschieht und Scheidung, aber durch ein Handeln, das letztendlich rettend und erlösend ist. Wie Gott uns an seiner Erlösung für die Welt beteiligt, da muss ich immer an eine kleine Geschichte denken. Ein Vater war abends zu Hause und wollte die Zeitung lesen und eigentlich seine Ruhe haben, aber sein kleiner Sohn hat ihn dauernd gestört. Der kam auf die Idee und hat ihm eine Seite von der Zeitung gegeben. Auf dieser Seite war eine große Weltkarte abgebildet. Und die hat er zerschnitten und ein Puzzle draus gemacht und gesagt, so, setz doch das mal richtig zusammen. Und dann hat er gedacht, dann hat er Zeit, keine Ruhe. Aber der Sohn war überraschend schnell fertig. Warum? Hat der Vater gefragt, ja, wie hast du denn das gemacht? Und er hat gesagt, schau mal, Papa, auf der Rückseite war ein Gesicht. Und als ich das Gesicht zusammengesetzt habe, war auch die Welt in Ordnung. Indem Gott den Menschen verändert und ihm zum Kanal macht für seine Liebe, kommt auch Welt in Ordnung. Lassen wir uns doch da hineinnehmen, dass wir Gott bitten, dass noch viele Menschen sich ihm zuwenden. Dass dann auch viele Menschen nicht nur das stille Kämmerlein suchen, sondern dann auch in heiligmäßiger Weise leben und sich einsetzen für das Gute in der Welt. Das ist wichtig. Ja, der Lebensstrom Gottes ist Realität. Von Jesus kommt er auf uns zu und er möchte durch uns hindurch in die Welt gelangen. Wer von diesem Lebensstrom sich tragen lässt, Ihr würdet vielleicht sagen, wer sich darin taufen lässt, sich ganz diesem Lebensstrom anvertraut, der wird selbst erneuert, durch ihn wird ein Stück Welt erneuert. Das ist meine Hoffnung. Amen. Den Segen spreche. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir kehren in unsere Häuser zurück und Gottes Segen geht mit uns. Wie eine Mutter morgens ihre Kinder in den Tag schickt, so entlässt uns Gott in seine Welt. Die Hoffnung des Glaubens erfülle dich mit Lobgesang. Die Kraft der Liebe Jesu treibe dich an und komme durch dich zu den anderen. Der Geist Gottes belebe dich und regiere dein Leben. Amen.